Ich habe vor ein paar Wochen hat mich eine Freundin gefragt, was machst du denn eigentlich sonntagvormittags? Und dann habe ich gesagt, ja, sonntagsvormittags versuche ich schon immer in den Gottesdienst zu gehen. Zum einen bin ich ja Pastorin in der Freikirche, aber generell bin ich sonntagvormittags im Gottesdienst. Und dann hat diese Person zu mir gesagt, du musst ja Zeit haben. Also das könnte ich nicht auch noch in meinen vollen Alltag quetschen, sonntagvormittags in den Gottesdienst zu gehen. Das ist das, was mir begegnet, aber vielleicht fällt dem einen oder anderen auch eine Situation ein, wo man dem Nachbarn begegnet und so fragt, und wie geht's so? Und man bekommt die Antwort, ja, schon gut, aber ja, ein bisschen im Stress. Es ist gerade einfach stressig. Die Phase ist gerade anstrengend. Das ist irgendwie so das, was mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet. Stressige Personen und Überraschung, ich merke es auch bei mir selber, irgendwie ist mein Leben manchmal sehr anstrengend und sehr voll. Es gibt immer was zu tun, es ist immer viel Action um einen herum. Und vielleicht könnte man sagen, ja, das hat vielleicht was mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung zu tun. Dadurch, dass wir die Nachrichten hören von Australien, von USA, es ist alles nur einen Klick entfernt. Wir haben unser Smartphone, das uns aufklärt über alle möglichen Sachen. Da könnte man den Podcast noch hören. Oh, die Predigt muss ich mir noch anhören. Und dann hat man auf YouTube so eine ganze Liste von Sachen, die man noch anhören wollte oder das Buch, das man noch lesen wollte. Und dann hat man noch die Arbeit und dann hat man noch die Familie. Und alles ist ja so anstrengend und alles ist ja so voll. Aber ich kann euch beruhigen, das ist nicht unbedingt eine Zeitkrankheit, die wir jetzt haben, sondern das war damals auch schon so. Ich habe euch das, glaube ich, das letzte Mal, als ich da war, auch ein Buch mitgebracht von Teresa von Avila. Die hat 1515 gelebt und die schreibt in ihrem Buch: Also die armen Menschen, die immer so beschäftigt sind, sie sind den ganzen Tag beschäftigt und haben kaum die Chance, Gott zu begegnen. Also das heißt, damals war es auch schon so, dass die Menschen viel beschäftigt waren, dass Zeit ein knappes Gut war und ist auch immer noch. Wenn man jetzt die Zeit von damals anguckt und so überlegt, ja, damals gab es da schon Wasserleitungen? Musste man da noch zum Brunnen laufen? Oder heutzutage ist das ganz unkompliziert. Wir machen den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus, ne? Oder auch das mit dem Waschtag. Damals gab es einen Waschtag, wo man dann mit seiner großen Schüssel los ist und hat versucht, die Wäsche sauber zu kriegen. Einen ganzen Tag Arbeit, einen ganzen Tag Zeit ging verloren nur wegen der Wäsche. Heute schmeißen wir unsere Wäsche in die Waschmaschine und je nachdem, welche Waschmaschine man hat, dauert es eine Stunde, zwei oder drei und dann holt man das Zeug, das saubere Zeug raus. Wenn man dann noch einen Trockner hat, geht alles furchtbar schnell. Man hat doch dann eigentlich mehr Zeit. Und trotzdem kommt es einem vor, als würde die Zeit einem durch die Finger rennen. Und genau das ist mein Thema für heute Morgen, der Psalm 62, Einkehr in die Stille. Ich wurde ja vorher kurz vorgestellt, jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zu mir sagen, damit man das, glaube ich, besser einordnen kann. Also ich bin Doro Bona, ich habe drei kleine Kinder. Das Kleinste ist jetzt gerade 11 Monate alt, also wird bald ein Jahr. Ich befinde mich in der Elternzeit und studiere nebenher noch Theologie. Also das habe ich dann in der Elternzeit angefangen. Genau. Und im November habe ich mir dann gedacht, drei kleine Kinder, ein Studium, ich schaffe es nicht mehr. Ich finde es super anstrengend. Mein Leben ist ein ständiges Rumhetzen von einem Termin zum nächsten und ich habe so gemerkt, nee, das will ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, wie soll ich denn da rauskommen? Dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer mache, wenn ich ein Problem habe, das sich schwer lösen lässt. Ich kaufe mir ganz viele Bücher zu dem Thema. Muss nicht jeder so sein wie ich, aber ich kaufe mir Bücher zu dem Thema und lese die durch und versuche, etwas davon in die Tat umzusetzen. Eine Sache, die mir dabei begegnet ist, ist das Lebenswort von der Fokularbewegung. Das setzt ein bisschen mehr den Fokus auf die Qualität anstatt auf die Quantität von Bibellesen. Nicht, dass man 5 Kapitel liest, sondern wirklich nur ein Kapitel. Und das wochenlang, monatelang. Das habe ich gemacht. Ich habe den Psalm 62 mir rausgesucht und habe den seit November jeden Tag einmal gelesen. jeden Tag den gleichen Psalm. Jeden Tag die gleiche Bibelübersetzung. Nicht andere Bibelübersetzungen, sondern immer die Basisbibel. Und heute Morgen möchte ich euch mit reinnehmen in die Sachen, die ich gelernt habe durch diesen Psalm, durch dieses ständige Lesen, und hoffe, dass ihr da auch was mitnehmen könnt. Bin mir ganz sicher, dass ihr was mitnehmen könnt. Schon allein beim Lesen von dem Psalm, finde ich, passiert etwas. Da, wo Sela steht, das heißt nichts anderes als Luft holen, da nehmen wir uns die Zeit und machen eine Pause. Aber ich lese den Psalm mal vor. Einkehr in die Stille. Bei Gott schweigt meine Seele still. Von ihm kommt die Hilfe, die ich nötig habe. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Wie lange wollt ihr gegen einen allein anstürmen? Wollt ihr denn alle gegen ihn anrennen, wie gegen eine Hauswand, die sich schon neigt, wie gegen eine Stadtmauer, die gleich einstürzt? Sie planen, ihn aus seiner hohen Stellung zu stürzen. Wenn es dazu beiträgt, lügen sie gern. Mit ihrem Mund segnen sie, aber mit ihrem Herzen fluchen sie. Bei Gott schweigt meine Seele still. Von ihm kommt die Hilfe, die ich nötig habe. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Auf Gott gründet sich meine Freiheit und Würde. Mein starker Fels ist er. Meine Zuflucht ist bei Gott. Vertraut ihm zu jeder Zeit, ihr aus dem Volk. Schüttet euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein trügerisches Nichts sind die Sterblichen. Legt man sie auf eine Waage, schnellen sie hoch. Alle zusammen sind leichter als ein Hauch. Darum verlasst euch nicht auf erpresstes Gut. Gestohlene Habe wird euch nichts nützen. Wenn euer Wohlstand wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge habe ich gehört. Gott besitzt vollkommene Macht und du, mein Gott, bist voller Güte. Du ziehst jeden zur Rechenschaft für das, was er getan hat. Bei Gott schweigt meine Seele still. Bei Gott schweigt meine Seele still. Ich möchte den Fokus setzen auf den Refrain. Das ist ja ein Lied, die Psalmen sind ja Lieder. Und der Refrain, der kommt auch zweimal vor. Und wir werden nicht weiterkommen, als diesen Refrain uns genauer anzuschauen. Aber mir war es trotzdem wichtig, den ganzen Psalm zu lesen, weil vielleicht ist da schon das ein oder andere für dich heute drin, was dein Herz erfüllt, was dich weiterbringt, was dich motiviert, diesen Psalm vielleicht nochmal zu lesen. Bei Gott schweigt meine Seele still. Wie kann man denn bei Gott sein? Die Bibel beschreibt bei Gott sein einen Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, wird im Neuen Testament gesagt. Bei Gott schweigt meine Seele still, bedeutet nicht, dass die Seele Ruhe geben soll, sondern es bedeutet, einen tiefen inneren Frieden zu haben für seine Seele, in einen Shalom hineinzukommen, was einem Kraft und neue Freude gibt. Bei dieser Psalm wurde geschrieben von David, ich habe den ersten Vers weggelassen, Überraschung, es ist David, der den Psalm geschrieben hat. Er hat über 70 Psalmen geschrieben, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er ihn geschrieben hat. Und er hatte immer wieder in seinem Psalmen den Sehnsuchtsort bei Gott sein ausgerufen. Auch in unserem berühmten Psalm 23, wo drin steht, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da, lass mich da bei Gott sein. Und auch die folgenden Psalmen sind immer wieder voll von dem, dass David sich nach der Nähe Gottes sehnt. Dass sich David danach sehnt, bei ihm zu sein, bei Gott zu sein. Und vielleicht überliest man das ganz leicht, wenn man sagt, ja, bei Gott sein, ja, können wir bitte zum nächsten Punkt gehen. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, jetzt auch aus meiner stressigen Zeit, wo ich gekommen bin, wonach habe ich mich denn gesehnt? Habe ich mich danach gesehnt, bei Gott zu sein? Dass meine Seele rastlos und erschöpft ist, ja, aber Ich habe irgendwie andere Wege versucht, um zur Ruhe zu kommen. Bei Gott sein beginnt mit einer Sehnsucht. Wonach sehnst du dich? Nach einem stressigen, anstrengenden Tag, wo es wieder Ärger gab mit dem Chef oder mit den Kollegen? Oder du bist zu Hause mit deinen Kids, bist beansprucht ohne Ende, hast vielleicht Schlafmangel und denkst dir nur, um 7 gehen die Kinder endlich ins Bett. Danach brauche ich erstmal ein Glas Wein, eine Zigarette. Oh, jetzt lass mich mal kurz an meinem Handy durch die Reels durchscrollen bei Instagram oder durch TikTok. Ich brauche jetzt einfach mal irgendwie Ruhe, ich brauche irgendwie Erholung für meine erschöpfte Seele. Und ich habe den Fehler gemacht, ganz oft mache ich auch immer noch, dass ich denke, boah, ich muss jetzt runterkommen. Und dann nehme ich falsche Dinge, die mir versprechen, dass ich Ruhe für meine Seele bekomme. Aber immer wieder komme ich zu dem Punkt, dass ich sagen kann, nur bei Gott findet meine Seele wirklich Ruhe. Nur bei Gott komme ich wirklich an. David hat es gewusst. David hat es gewusst und hat sich immer wieder dahin geflüchtet. Der hätte auch vieles anderes machen können. In dieser Zeit, wo er den Psalm geschrieben hat, heißt es laut Überlieferung, hat er sich gerade vor seinem Sohn Absalom versteckt. Irgendwo in der Wüste war er wieder unterwegs und hat um sein Leben gebangt. Es war nicht so, dass er eine chillige Zeit hatte und dann so gedacht hat, oh, jetzt könnte ich mal Gott suchen, sondern der hatte Stress. Der hatte lebensbedrohlichen Stress. Und er hat sich dahin geflüchtet, er hat gesagt, meine Sehnsucht, all das, sich darüber Gedanken zu machen, was morgen ist, was gestern war, was ich vielleicht in meiner Erziehung falsch gemacht habe mit meinem Sohn, dass er mich töten will, das hat jetzt alles keine Priorität, sondern die erste Priorität ist, ich muss hinkommen und bei Gott sein. Das ist mein Sehnsuchtsort, das ist mein Ort, wo meine Seele still wird. Der zweite Punkt ist dann, wenn man es geschafft hat, diese Sehnsucht freizulegen, sich nicht weiter ablenken zu lassen von der Unruhe in sich, ist, dass man, also das habe ich auch gemerkt, im November, Dezember habe ich gedacht, hatte ich mal ein paar Zeiten der Stille und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, jetzt Stille. Und ich habe gemerkt, selbst als ich versucht habe, mich dem auszusetzen, konnte ich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Kennt ihr das? Dass man irgendwie so im Geschäft, ach, noch schnell stillen, noch schnell das Essen kochen und jetzt, der Kleine schläft gerade, das ist gerade okay, jetzt setze ich mich an den Tisch und jetzt stille Unterholung. Das ist schwierig. Das ist genauso, das ist sowas, manchmal sowas Unverfügbares, wie wenn man jemanden erzählt von einer Person und plötzlich den Namen nicht mehr weiß und dann, ah, die eine, weißt du noch, die eine, die, na, wie heißt sie, irgendwas mit S, irgendwas, nee, war das, ah, und du überlegst und der andere hat schon das Interesse verloren, was du eigentlich sagen willst. Und dann, wenn du aufhörst, drüber nachzudenken, zack, fällt dir der Name ein. Und so ungefähr ist das manchmal mit diesem Runterkommen, dass das nicht so leicht geht. Weil selbst wenn man außen runterfährt, fängt es plötzlich an, innen hochzufahren. Man spürt plötzlich, wie geht's mir eigentlich wirklich? Man spürt plötzlich in sich hinein. Ah, und das ist meistens eher, der erste Gedanke ist meistens eher unangenehm. Oh, da gibt's was, worüber ich noch nachdenken muss. Oh, da liegt vielleicht was im Argen, womit ich mich eigentlich beschäftigen sollte, aber lieber nicht. Und so ermutigt uns David, bei ihm zu sein, bei Gott zu sein und sich dieser Stille auszusetzen, auch wenn es eine echte Herausforderung ist. Ich bin mir sicher, dass es für David nicht leicht war, wirklich bei Gott anzukommen, für seine Seele Stille zu finden, während sein Sohn versucht, ihn umzubringen. Wo er nicht weiß, wem er trauen kann, wohin er als nächstes geht. Vielleicht überlegt er sich noch, ach ja, da habe ich das und das gesagt, vielleicht macht er das und das jetzt auch. Und er hat es geschafft, die Vergangenheit sein zu lassen, die Zukunft auch erstmal Zukunft sein zu lassen und ganz anzukommen bei seinem Gott. Das ist, glaube ich, auch das, was David so ein bisschen besonders macht immer wieder. Nun zu uns, es fällt uns schwer und dazu habe ich auch ein Buch gelesen. Ich habe alle Bücher, also viele von denen ich gelesen habe, mal hinten hingelegt. Da könnt ihr, wenn ihr nach dem Gottesdienst Zeit und Lust habt, einfach mal reinschauen. Und aus einem Buch von Peter Scazzaro, der hat ein Buch Emotional gesund leiten geschrieben. Und er hat seinem Psychologen erzählt, also ich weiß nicht, die Leute sind wie im Hamsterrad, die müssen immer was tun und dann, stille Zeit und abhaken. Warum können die nicht loslassen? Warum können die nicht einfach mal vom Tun ins Sein kommen? Warum ist das so? Und der Psychologe schaut ihn an und sagt so, Peter, die haben Todesangst vor dem, was da auf sie wartet. Die haben Angst, dass da ein Sturm auf sie reinbricht, mit dem sie nicht umgehen können und wollen. Da gibt es Dinge in ihnen, womit sie sich nicht beschäftigen wollen. Und deswegen ist es manchmal leichter zu funktionieren, als sich dem auszusetzen. Aber dann verliert man das Kostbarste. Weil nur in diesen Momenten können wir Gott begegnen. Dort, wo wir loslassen, aufhören zu tun, zu sein, sich Gottes Liebe auszusetzen, nur dann passiert etwas in uns, das wir nicht beschreiben können. Kann ich nicht beschreiben, was da passiert in der Gegenwart Gottes zu sein, einfach sich annehmen zu lassen mit all dem, was da ist, mit all den Gefühlen, mit all dem Ungeklärten, mit all den Schwierigkeiten, aber auch mit all dem Schönen. Da passiert etwas, da wird eine Beziehung, eine Verbindung aufgebaut zum allmächtigen Gott und das hilft es uns, für unsere erschöpfte Seele wieder neu Kraft zu schöpfen. Weil dort ist eine Quelle, die nie versiegt. Ganz bei sich zu sein, ist ein Geheimnis, das entdeckt werden will und Mut erfordert. Und das ist so. Es ist eine mutige Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt mal drei Tage ins Kloster und bin mal ganz in der Stille, ohne irgendjemanden irgendwas sagen, zeigen zu müssen. Es erfordert Mut und es ist ein Geheimnis, das aber entdeckt werden will und dass es sich lohnt, dieses Geheimnis zu entdecken. Corrie ten Boom hat diese Erfahrung auch gemacht und hat dann folgendes Zitat gebracht, das ich einfach mega finde. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Das hat auch John Mark Comer in seinem Buch geschrieben, Ende der Rastlosigkeit. Ist auch ein interessantes Buch. Ich habe damit so meine Schwierigkeiten, kann man gerne später drüber reden. Aber das fand ich irgendwie ganz treffend, dieses Zitat. Weil ich gemerkt habe, durch den Familienalltag, durch mein Studium, durch alles, was sonst noch um mich herum passiert. Ich komme vielleicht gar nicht zum Sündigen. Ich bin die ganze Zeit beschäftigt. Wer die ganze Zeit Wäsche irgendwo von A nach B trägt, nochmal das Bett neu beziehen muss, weil ein Malheur passiert ist. Es ist so viel zu tun. Und da ist dann manchmal dafür keine Zeit. Aber dann ist auch keine Zeit mehr, die Verbindung zu suchen zu dem allmächtigen Gott. Und das macht uns auf Dauer kraftlos, erschöpft und sinnlos auch. Herr Comer hat Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, Sünde und Geschäftigkeit haben den gleichen Effekt. Sie kappen die Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und sogar zu der eigenen Seele. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich etwas, was verloren geht, wenn man immer wieder funktioniert. Und unsere Welt ist traurigerweise, ich habe das in manchen Büchern von Hartmut Rosa oder auch andere Soziologen sagen, wir sind überlastet mit so viel Information, mit so viel Angebot wie noch nie zuvor. Unser kleines Handy in der Tasche, unser kleines Smartphone öffnet uns eine ganz besondere Welt. Ich sage jetzt nicht, dass das alles schlecht ist, dass Technologie falsch und schlecht ist, aber wir müssen den Umgang damit lernen. Wir müssen den Umgang damit lernen, dass wir die Verbindung zu uns selbst, zu unserem Herrn nicht verlieren. Weil das ist das, was uns am Leben hält. Das ist das, was uns unsere Seele nährt, was uns Auftrieb gibt. So viele Menschen sind dafür angestellt, zu schauen, dass der Algorithmus für uns genau passt, dass wir bei Insta oder TikTok oder bei wo auch immer ihr unterwegs seid, Facebook oder Internet, irgendwas, dass immer das aufploppt, ach ja, das wollte ich ja noch. Die Werbung ist so perfekt auf uns zugeschnitten und beschäftigt uns immer wieder mit neuen Themen. Ach, das könnte ich noch kaufen, ach, darüber könnte ich mich noch belesen, ach, vielleicht mache ich doch noch eine zusätzliche Ausbildung. Es gibt einfach diese Riesenflut an Dingen, die halten uns davon ab, die einzige Priorität, die wir am Tag haben sollen, uns davon abzulenken. Dass es nämlich Prioritäten gibt, das gibt es eigentlich nicht. Das Wort gibt es eigentlich nicht. Es gibt nicht Prioritäten, es gibt nur die eine Priorität. Die eine Priorität, die einen Tag erfüllt und effektiv macht, ist, wenn du in Verbindung mit diesem Gott kommst. Das ist das Effektivste, das Beste, was du tun kannst. Für dich, für deine Seele und für mich, für meine Seele. Das habe ich gespürt in dieser Zeit. Und es ist nicht so, dass ich der Experte bin, dass ich jetzt super entspannt durch mein Leben gehe. Nee, aber so bin ich auch irgendwie so von meinem Typ her nicht. Das würde mir schwerfallen, die ganze Zeit nur in der Stille zu chillen. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber diese Punkte zu suchen, an denen ich Berührung habe mit dem allmächtigen Gott, die haben für mich Priorität. Das ist die Priorität. Man kann sich vielleicht das nächste Mal, wenn man eine Waschmaschine anmacht oder wenn man sich ins Auto setzt und nur schnell irgendwo hinfährt, man kann sich diese Zeit mal aufschreiben, die du dann dadurch gewinnst. Und dann nimmst du diese Zeit und von mir aus liest du den Psalm 62 oder du sitzt einfach nur da und Johannes Hartl hat ein Buch geschrieben, einfach Gebet, und machst eine von diesen Übungen, wo du lernst, wieder ganz bei dir anzukommen, damit diese Verbindung nicht verloren geht, weil diese Verbindung ist lebensnotwendig. Wenn man nun in der Stille gelandet ist, es geschafft hat, dann hat Johannes Hartl und andere Leute noch ganz viele tolle Ideen, wie man diese Stille gestalten kann. Und dazu möchte ich euch auch noch ein paar Punkte sagen. Bei Gott schweigt meine Seele still, von ihm kommt die Hilfe, die ich nötig habe. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Davids Zeiten war es so, dass die feste Burg die Zuflucht war. Das war ein Safe Space. Da ist man hingerannt, wenn einem die Feinde verfolgen, ist man in diese feste Burg und da war man sicher. Vielleicht ist es heute ein bisschen ein überaltetes Bild. Was ist deine feste Burg? Ich stelle mir gerade eine feste Burg vor, dann denke ich mir so graue Mauern, wahrscheinlich super kalt. Weiß nicht, ob die schon Fenster gehabt haben, ob die schon Glas hatten. Eher ungemütlich. Aber das war das Bild, das David verwendet hat. Er war nicht in einer Burg zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat. Er kannte es, in einer Burg zu sein und Frieden dort zu haben. Aber er sagt so, wenn ich bei Gott bin, dann ist das wie eine feste Burg. Und dieser Platz ist nicht irgendwo im Außen, sondern der ist im Innen. David hat diese feste Burg in sich gefunden und konnte sich zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage dorthin zurückziehen und konnte seinem Gott begegnen. Teresa von Avila habe ich vorher auch schon erwähnt, habe ich auch das Buch mitgebracht, Eine innere Burg. Sie beschreibt das total cool, also sie ist echt eine coole Person. Man merkt gar nicht, dass es 1515 geschrieben worden ist, also es ist irgendwie sehr lebensnah, finde ich. Darin geht sie die ganzen Wohnungen ab, 7 Wohnungen in ihrer inneren Burg. Und sie beschreibt, boah, hätte ich früher gewusst, was für ein großer König in mir wohnt, hätte ich ihn nicht so oft allein gelassen. Und dann stürmt sie immer wieder in diese innere Burg, die sie sich gebaut hat. Ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht von Johannes Hartl, und zwar ich habe das nicht gepflückt, das hat mein Sohn gestern aus unserem Garten rausgepflückt. Und zwar ist das eine Osterblume, eine Narzisse. Und ich hatte gestern einen kurzen Moment der Stille. Sie ist noch ganz nass vom Regen. Und konnte diese Blume anschauen. Und sie ist echt, ihr müsst euch die mal genauer anschauen. So faszinierend, wie sie sich hier so nach oben wölbt und da innen drin. Also es ist einfach eine pure Schönheit. Johannes Hartl sagt, er hat einen inneren Garten. Er zieht sich in seinen inneren Garten zurück, wo er Gott begegnen kann. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, welches Bild für euch passend ist. Macht euch auf die Suche nach dem Bild, was für euch passt. Dieser Garten, diese innere Burg will gestaltet werden und bewohnt werden. Sie will besucht werden und sie will kultiviert werden. Und dazu hat mich dieser Psalm eingeladen. Er ist für mich so eine Art innerer Rückzugsort geworden. In diesen letzten 4 Monaten, wo ich jetzt diesen Psalm jeden Tag gebetet habe. Und noch eine Sache ist passiert und da möchte ich euch einfach einen Einblick geben in mein persönliches Leben. Und zwar hat im Januar ist mein Mann zum Arzt gegangen und ich war in der Uni und dann plötzlich bekomme ich einen Anruf und mein Mann sagt, ich muss so schnell wie möglich operiert werden. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, hey, was ist denn jetzt passiert? Ich war komplett... Ich habe irgendwie, der Boden ist mir unter den Füßen weggezogen worden durch diesen Anruf. Ich bin nach Hause gegangen, habe dann erstmal die Kinder abgeholt. Meine Schwester und meine Mama waren auch noch da, die haben mitgeholfen. Dann musste sich mein Mann vorbereiten und gleich morgens, also es war ein Montag und am Dienstag, wurde er gleich operiert. Die Vermutung, dass es Hodenkrebs ist, stand im Raum. Man wusste nicht, wie groß, wie schlimm, was auch immer. Alles war offen. Und ich weiß noch, wie ich an einem Abend ins Bett gegangen bin und habe gedacht, ich muss funktionieren. Ich bin in diesem Hamsterrad, ich muss jetzt funktionieren. Ich bin die Mutter von 3 Kindern, ich muss hier den Laden am Laufen halten. Am nächsten Morgen kamen meine Schwester und meine Mama und die haben auf den Daniel, auf meinen Kleinsten aufgepasst. Meine Große ist in die Schule und mein Mittlerer ist in den Kindergarten. Und ich durfte joggen gehen. Das mache ich jeden zweiten Tag. Das ist so eine Routine von mir. Und ich wusste genau, in dem Moment, wo ich joggen gehe, weiß ich, dass mein Mann jetzt operiert wird. Und ich laufe und schreie mir die Seele aus dem Leib. Gut, das sind Feuchte irgendwo im Wald, mich keiner hört. Ich gesagt, Gott, warum? Was soll das? Ist doch nicht dein Ernst. Wie soll ich das machen? All diese Gedanken kamen durch meinen Kopf geschossen. Und als ich abbiege in einen kleinen Trampelpfad rein, plötzlich höre ich eine Stimme in mir. Bei Gott schweigt meine Seele still. Von ihm kommt die Hilfe, die ich nötig habe. Er ist mein Fels und meine Rettung. Meine feste Burg, dass ich nicht wanke. Und es kam in meinen Kopf, es kam in meine Gedanken. Und da war Stille. Da war ein Shalom in einem Moment, wo ich das nicht vermutet hätte. Und das möchte ich euch als Ermutigung mitgeben, dass ihr diesen Ort immer wieder besucht. Inzwischen ist es jetzt so, dass mein Mann hat sich von der OP erholt, es war kein Krebs, es ist alles in Ordnung. Halleluja, preis den Herrn, das ist super. Aber solche Situationen kommen auf uns zu. Und da ist es wichtig, dass wir diesen Weg, diese Verbundenheit mit uns selber lebendig halten. Dass wir dann, wenn es um uns herum kriselt, dass wir dann zu dieser festen Burg laufen können. Und dass wir die Quelle des Friedens und der Freude anzapfen können. Ich möchte gern zum Abschluss noch beten. Und Herr, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, bei dem wir Zuflucht finden können. Dass du verfügbar bist, dass du dich uns ganz offenbaren willst in uns. Dass du diesen Ort durch den Heiligen Geist geschaffen hast, dass wir zu dir rennen können. Und du siehst unsere Herzen, die getrieben sind, die gestresst sind, die voll mit Alltag, voll mit Gedanken sind. Du siehst jedes einzelne Herz und du kennst den Schmerz, der da auch hochkommt, manchmal, wenn wir uns in die Stille begeben. Herr, fang du uns auf mit deinen liebenden Händen. Empfange du uns und führe unser Herz zur Ruhe, dass wir inneren Shalom finden bei dir. Amen.